Die Wechseljahre und das Schlafen, das ist ein schwieriges Thema. Was fällt einem da als erstes ein dazu?
Vielen Frauen in den Wechseljahren kommt dann die Schlafqualität leider oft wirklich abhanden. Viele kommen dann in einen gewissen unregelmäßigen Schlafwachrhythmus, weil sie eben in der Nacht häufiger aufwachen, nicht mehr einschlafen können oder eben aufgrund von sehr vielen Schwitzen auch, weil die ganze hormonelle Umstellung natürlich auch die hormonelle Schlafproduktion und Schlafqualität umstellt und dadurch kommt dann auch die Schlafqualität ein wenig durcheinander.
Aber es gibt Abhilfe.
Es gibt viel Abhilfe natürlich, man kann sich immer Gutes tun, auch was die Schlafqualität während der Wechseljahre angeht.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl. Einen wunderschönen guten Abend. Oder ist es bei euch vielleicht gerade mitten in der Nacht und ihr könnt wieder einmal nicht schlafen? Dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für euch. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid bei Von wegen Pause. Heute geht es hier, erraten, um das Thema Schlafen. Ja, und das wird gerade für viele Frauen in der Phase der Wechseljahre zu einem Problemthema. Selbst Frauen, die eigentlich nie ein Problem mit dem Ein- oder Durchschlafen hatten, haben durch die Hormonumstellung plötzlich ein Schlafproblem. Und nicht gut schlafen zu können, das wirkt sich massiv auf unsere Lebensqualität, auf unsere Leistungsfähigkeit, eigentlich auf unser gesamtes Wohlbefinden aus. Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotic Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotic Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Wie wichtig ein guter Schlaf ist, da kann mein heutiger Gast viel mehr dazu erzählen und sie hat vor allem ein Fachwissen, wie wir wieder zu einem guten Schlaf kommen, weil das ist ja das Ziel. Hallo Melanie Pesendorfer, schön, dass du bei mir bist. Du bist Schlafcoachin.
Ja, genau. Vielen Dank auch für die Einladung.
Wir haben uns in der letzten Fernsehsendung, die ich moderiert habe, im Studio 2 begegnet. Da kamst du und da hieß es kommt heute eine Schlafcoachin. Und ich muss gestehen, ich kannte diesen Beruf vorher nicht. Vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal erzählen, wie wird man Schlafcoaching und welche Ausbildung hast du dafür gemacht?
Tatsächlich gibt es mittlerweile sogar einen Masterlehrgang an der Medizinischen Universität Wien. Ich habe noch den Zertifizierungslehrgang Schlafcoaching absolvieren dürfen. Wie kommt man dazu, indem eben Schlafprobleme, Menschen mit Schlafproblemen immer mehr geworden sind in den letzten Jahren? Ich bin selbstständig, seit ich 25 Jahre bin. Jetzt bin ich quasi am Punkt der Menopause mit 43. Das heißt, in den letzten Jahren habe ich mich ganz, ganz viel mit meinem eigenen Gesundheitsinstitut in Wien mit Gesundheit, mit Entspannung, mit Ruhekompetenz beschäftigt. Und seit circa 2013, 2014 kamen immer mehr Menschen zu mir mit Schlafproblemen. Und so bin ich dann auf diese Ausbildungen auf der Medizinischen Universität Wien aufmerksam geworden und habe diese absolviert.
Sehr spannend. Weil du dich selbst ins Spiel gebracht hast, muss ich natürlich gleich ein bisschen am Anfang persönlich nachfragen. Als Schlafcoachin schläft man da immer gut, weil man weiß, wie es geht? Oder kennst du das auch, dass man nicht gut schläft?
Selbstverständlich ist Schlaf nie eine Konstante im Leben, sondern so wie man lebt, so schläft man. Und selbstverständlich hatte auch ich bereits von Bandscheibenvorfall bis hin zu ganz einschneidenden Lebensereignissen, wo man tatsächlich auch nicht einmal nicht schlafen kann. Und die prägen einem aber umso besser, da kann man dann auch das erlernte Wissen gleich umsetzen.
Ein paar Nächte nicht zu schlafen, ja, das kennt wahrscheinlich jede oder jeder. Das Thema ist aber, wenn man länger nicht schlafen kann, und das ist das, was auch ich erfahren habe, als diese Wechseljahre angefangen haben. Ich war nie eine gute Schläferin, muss ich sagen. Ich habe einen hellen Schlaf und wache auch sehr schnell auf und das beschäftigt einen ja auch immer viel in der Nacht und so. Aber wenn man dann wirklich regelmäßig um 3 Uhr, 3:30, 4 Uhr aufwacht irgendwie und eigentlich erst dann wieder einschlafen kann, wenn man eigentlich jetzt dann aufstehen muss, das wird dann wirklich hart. Und ich glaube, das ist ja so die typische Geschichte in den Wechseljahren, dass das nicht mal eine schlechte Nacht ist, sondern das sind viele schlechte Nächte.
Genau, gerade bei den Wechseljahren ist es ja leider oft so, dass sich der Schlaf von heute auf morgen auch mit ändert. So wie die hormonelle Produktion sich auf einen anderen Tag auch drastisch verändert, hat das eben diesen Einfluss auch auf diese hormonelle Uhr, das Melatonin, Serotonin, Cortisol. Und dann verzweifeln viele Frauen. Leider, ja. Wichtig ist es tatsächlich, es auch anzunehmen, dass jetzt der Schlaf sich auch zeitlang, solange diese Phase der hormonellen Umstellung im Körper passiert, auch ein wenig mit Akzeptanz mit begleiten lässt.
Das Mindset, aber wie akzeptiere ich das, wenn ich um 3 Uhr früh wieder, weil ich habe mir oft gedacht, ich verstehe das, warum Schlafentzug eine Foltermethode ist, weil wenn du das jede Nacht hast, irgendwie bist du einfach fertig.
Ganz genau. Also viele Nächte, also in der Schlafmedizin muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Menschen mit Schlafproblemen und Schlafstörungen. Mhm. Von einer Schlafstörung spricht man tatsächlich erst dann, wenn man häufig als 4 bis 5 Mal pro Woche über einen längeren Zeitraum von 3 Monaten ein- oder Wiedereinschlafprobleme und Ausschlafprobleme hat. Das heißt, das Wiedereinschlafen oder Einschlafen dauert länger als 15 bis 20 Minuten. Und wichtig ist, ich habe tagsüber tatsächlich Symptome. Das heißt, ich habe Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Dünnhäutigkeit. Ich kann meine Aufgaben nicht mehr in der Qualität und in der Freude machen, die ich hätte oder könnte, wenn ich gut geschlafen hätte. Das ist wichtig zu wissen, weil viele meiner Klienten kommen natürlich auch zu mir und sagen, sie haben massive Ein- oder Wiedereinschlafprobleme aufgrund der Wechseljahre, können um 3, 4 Uhr nicht mehr einschlafen und können aber trotzdem den Tag gut verbringen, haben trotzdem ihre Hobbys, ihre Freunde, ihre Sozialaktivitäten, denen sie mit Freude nachgehen können. Dann ist der Schlaf auch ausreichend.
Mhm. Ja? Also es kann sein, dass man einfach auch gar nicht so viel Schlaf braucht, wie man glaubt.
Ganz genau. Wichtig ist es wirklich, diese Beziehung zu dem eigenen Schlaf nicht in die Brüche gehen zu lassen, nur weil er plötzlich sich verrückt. Sondern je mehr ich, es gibt 8 Qualitätskriterien für guten Schlaf. Mhm. Und das wichtigste Kriterium ist tatsächlich die subjektive Schlafqualitätswahrnehmung. Das heißt, wie ich meinem Schlaf begegne, Tag für Tag, Morgen für Morgen. Wenn ich jetzt am Morgen schon aufwache und meinen Schlaf verteufle oder meinen Schlaf als etwas sehr Schlechtes darstelle oder sage oder empfinde, dann wird es sich bewahrheiten.
Mhm. Ja. Also es ist ja natürlich, man kennt das ja zum Beispiel, wenn man weiß, ich wache jetzt immer um die und die Zeit auf, dann lauert man ja vielleicht schon ein bisschen. Es ist ja irrsinnig viel im Kopf natürlich, aber das ist auch schwierig, das wieder loszuwerden.
Genau. Das ist eben die Challenge, auch in einem Schlafcoaching einmal zu schauen, wie ist einmal die eigene Meinung zum eigenen Schlaf? Ist die jetzt schon sehr problemhaft? Also ist meine Klientin hier schon sehr in großer Sorge um ihre Schlafqualität, dann müssen wir in diesem Mindset auch arbeiten. Weil wenn ich gut über meinen Schlaf denke, auch wenn er eben während der hormonellen Umstellung Probleme bereitet, der Schlaf selber bereitet ja nicht die Probleme, sondern die hormonelle Umstellung. Mhm. Und man kommt aber dann in so einen Teufelskreislauf, weil ich dann Angst habe, nicht mehr gut zu schlafen, nicht mehr erholsam zu sein, nicht mehr genug Energie zu haben, krank zu werden, dünnhäutiger zu werden. Und dann baut sich der Druck auf den Schlaf auf. Und das ist genau das Gegenteil, was wir brauchen.
Ein Teufelskreis. Wie ist das? Frauen kommen zu dir, du hast ja, auf deiner Homepage findet man unglaublich viel Angebot, einerseits an Einzelpersonen, andererseits auch Unternehmen, da können wir nachher vielleicht am Ende noch ein bisschen kurz drüber reden, aber wir wollen ja vor allem bei den Wechseljahren bleiben und die uns zuhören, sind ja vor allem an diesem Thema interessiert und möglicherweise hören jetzt heute auch Frauen zu, die sich denken, ja, vielleicht kriege ich jetzt endlich die Antwort, dass ich wieder gescheit schlafen kann. Kommen zu dir, sagen, das und das ist, oft ist dieses Nicht-Schlafen-Können in den Wechseljahren ja auch mit diesen nächtlichen Wallungen und Hitzeattacken verbunden. Das ist ja so ein Klassiker. Das ist ja das, wo viele ja dann oft merken, okay, jetzt ist diese Phase offensichtlich da. Dann kommen sie zu dir. Was machst du dann?
Zuerst bekommt man bei mir tatsächlich wissenschaftliche Fragebögen, Schlafqualitätsfragebögen und ein Schlaftagebuch, wo wir uns einmal anschauen, wie ist der regelmäßige Schlafwachrhythmus? Wie empfindet sie, also welche Schulnote würde sie ihrer Tagesverfassung geben, ihrem Schlaf? Wir schauen uns eben an natürlich auch, wie ist sie, also wann, um wie viel Uhr, wie viel Bewegung.
Also Lebensgewohnheiten kommen da
rein. Ganz, ganz wichtig, genau. Mhm. Es gibt wesentliche Bausteine, die für eine gute Schlafqualität sorgen.
Sind die für jede und für jeden gleich?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil da muss man eben schauen, es gibt mehr als 7 Stressfaktoren im Leben. Es gibt sozialen Stress zum Beispiel und eine Mutter die noch vielleicht Kinder zu Hause hat im Wechsel, in den Wechseljahren, pubertieren vielleicht auch noch.
Ja, Klassiker.
Genau. Bloß vielleicht eine schlecht laufende Ehe, die hat andere Themen.
Sorgen im Job.
Genau, wie jemand, der zum Beispiel ganz alleine ist, introvertiert ist, aber sich plötzlich in den Wechseljahren ihr ganzes Leben hinterfragt und plötzlich Familie und wieder Kinder möchte, aber das nicht schafft, weil jetzt die Menopause da ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Frauen, es gibt ganz unterschiedliche Menschen und die Entspannung und Ruhekompetenz ist bei jedem anders angelegt. Und auch die Symptome der Wechseljahre sind bei jeder Frau anders. Die eine hat eben das Schwitzen in der Nacht, die andere hat das Sorgen und die Kreis, also das Sorgen denken und nicht mehr abstellen können. Und die andere hat einfach so viel plötzlich Aufwachphasen, dass, obwohl sie wieder schnell einschlafen kann, dass sie das so mitnimmt und fertig macht.
Das sind so psychische Komponenten, die du da gerade auch geschildert hast. Wenn man zum Lebensstil kommt, und da kommen wir jetzt ins Detail auch, was bei diesen Fragebögen, ich glaube, man kann das auf deiner Homepage ja auch mal machen, sich das mal anschauen, oder man kommt zu dir oder zu jemand anderem, der sich bei dem Thema gut auskennt. Ich weiß nicht so, damit bin ich aufgewachsen, man soll am Abend nicht mehr so viel essen. Ich esse halt so gern am Abend. Kann das sein, dass es mir das gar nicht schlecht tut, oder ist es auf jeden Fall schlecht, wenn ich am Abend esse?
Genau, das würde der Chronotyp-Test dann uns zeigen, ob du eben ein eher moderater Morgen- oder Abendtyp bist oder ein Normaltyp. Und je nachdem hängt natürlich auch hier die hormonelle Uhr mit dem Essen zusammen, wann dein Stoffwechsel noch funktioniert und wann nicht mehr. Ich bin zum Beispiel ein moderater Morgentyp. Mein Stoffwechsel hört um 18 Uhr auf zu arbeiten.
Woher? Wie hast du das abgecheckt? Wie weißt du das?
Also erstens einmal kann man eben auf meiner Webseite tatsächlich diesen wissenschaftlich evaluierten Chronotyp-Test-Fragebogen machen. Oder man lässt sich, ich habe mich auch testen lassen. Also man kann den Chronotypen, die Schlafenszeiten tatsächlich auch in der Berliner Charité, in ein Labor der Berliner Charité testen lassen.
In Wien oder in Österreich geht das nicht?
Nein, das hat eben der Dr. Achim Kramer nach 5-jähriger Forschung mit seinem Team in der Berliner Charité, das ist der Leiter der Chronobiologie dort, erforscht und erfunden und hat das, soweit ich weiß, sogar patentieren lassen und das hat er jetzt eben auf den Markt gebracht.
Und du hast das gemacht. Ist da für dich eine Überraschung rausgekommen oder hast du eigentlich eh gewusst, was du für ein Typ bist?
Genau, die meisten, die einen regelmäßigen Arbeitsrhythmus nachgehen und Lebensrhythmus, die haben das ja gut im Gefühl, welcher Typ sie sind. Ich zum Beispiel ich habe noch nie verschlafen, ich stehe zwischen 5 und 6 Uhr von alleine auf.
Entsetzlich. Das wäre für mich schrecklich.
Und ab 21.30 Uhr bin ich im Bett und schlafe.
Jetzt hat man vielleicht so einen Rhythmus, aber wir alle erfahren ja auch im Laufe eines Lebens, dass wir uns für die Arbeit oder für die Kinder, für die Familie einfach an einen Rhythmus gewöhnen müssen. Ich habe viele Jahre lang Nachtsendungen moderiert, dann habe ich auf einmal sehr, sehr früh gearbeitet, auch weil ich ein kleines Kind hatte. Jetzt weiß ich, ich bin definitiv der Abendmensch, weil jetzt bin ich wieder zur Nachteule mutiert, aber ich musste mindestens 15 Jahre meines Lebens, auch die Phase, wo die Wechseljahre angefangen haben, um 6 Uhr früh im Büro sein, auch wenn ich gar nicht der Typ dafür bin. Was mache ich denn dann mit meinem Rhythmus?
Genau, also das richtige Timing ist auf Platz 2 für eine gute Schlafqualität. Also erstens die subjektive Schlafqualitätswahrnehmung, zweitens das richtige Timing. Das heißt, wenn ich natürlich über viele Jahre gegen meine innere Uhr lebe, lebe ich in einer Dauer-Jetlag.
Aber das muss man ja oft.
Es kommt immer darauf an. Ich kann immer zu meinem richtigen Timing, außer ich bin im Schichtdienst.
Da gibt es ja auch viele Leute.
Viele meiner Klientinnen sind tatsächlich Ärztinnen, Krankenpflege. Von Flugpiloten habe ich als Klient. Da muss man dann schauen, wie kann ich trotz meiner inneren Uhr und meinem vielleicht Beruf, der zu früh für mich anfängt, trotzdem in einen gesünderen Schlaf-Wach-Rhythmus kommen. Man kann ja auch Schlaf aufteilen. Ich muss ja nicht einen monophasischen Schlaf leben.
Die Siesta.
Die Siesta ist ein Powernap, ein 30-minütiger kurzer Nick, wo man einfach sich kurz erholt. Das ist nicht wirklich eine Schlafphase.
Weil man nicht in Tiefschlaf kommt.
Weil man nicht in Tiefschlaf kommt, genau. Also man spricht von Schlafzyklus von 90-minütigen Schlafphasen. Also Ronaldo zum Beispiel schläft auf 3-mal, also Sportler, um eben tatsächlich hier seine optimale körperliche und mentale Leistungsfähigkeit abzurufen.
Das wäre zum Beispiel ein Thema für Frauen in den Wechseljahren, die merken irgendwie, das ist nicht mehr so, ich mache es wie Ronaldo.
Es kommt halt darauf an, ob die Dame das zeitlich so unterbringt natürlich. Ja. Aber wenn ich jetzt im Schichtdienst bin, zum Beispiel wirklich auch Polizistinnen, die 24-Stunden-Dienste haben, Ärztinnen, die 25-Stunden-Dienste haben, da machen wir das genauso. Also da haben wir nach solchen Nachtdiensten dann den Schlaf auf zwei Phasen aufgeteilt.
Kann man sich das beibringen und lernen? Ja. Weil manche sagen, ja, ich kann das nicht mich tagsüber hinlegen.
Genau, also das kann man, wenn man eben weiß, jeder hat 90 Minuten Schlaffenster und wir kennen die. Dieses Schlaffenster ist hormonell gesteuert und geht bei uns unterschiedlich auf. Also bei mir schon sehr früh, also früher mein optimales, wie bei dir wahrscheinlich erst so zwischen Mitternacht und 1:30.
Genau.
Genau, so ein moderater Abendtyp. Und der kann aber auch essen so bis 21 Uhr.
Das ist die gute Nachricht. Ja, Dankeschön. Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, für das Essen haben wir noch keine Antwort bekommen. Genau. Also es ist durchaus, abgesehen davon, dass jetzt die Ernährungsberaterinnen, mit denen ich hier auch spreche, sagen würden, das sollst du nicht machen, weil man nimmt ja auch zu in der Phase und spät essen. Und Ding ist wieder ein anderes Thema, aber jetzt pur auf den Schlaf bezogen. Also es gilt, für dich ist vielleicht besser, um 4 zu essen und wenn ich um 8 esse, ist es auch kein Drama.
Ganz genau, weil der Stoffwechsel anders hormonell gesteuert ist als meiner. Mhm. Und dieser Biorhythmus, der gibt eben vor, wann wir idealerweise uns auch im Schlaf erholen können. Wenn du ja zum 21:15 Uhr oder so wie ich schlafen gehen würdest, würdest du dich in dieser Nacht, auch wenn du hier 8 Stunden schlafen würdest, nicht in dieser Qualität erholen, wie wenn du erst um 0:30 Uhr schlafen gehst. Mhm. Ich, genau umgekehrt, wenn ich um 0:30 Uhr schlafen gehe und auch 8 Stunden schlafe, würde ich nie diese Qualität haben an Schlaf, wie wenn ich jetzt in meinem richtigen Schlaffenster um 21:30 Uhr schlafen gehe.
Das ist auf jeden Fall ganz toll, wenn man das mal weiß. Manchmal spürt man es vielleicht auch. Was ist denn da deine Erfahrung? Auch wenn jetzt Frauen gerade in dieser Phase kommen, du hast schon auch gesagt, das ist ja auch eine Phase, wo einen oft sehr viel beschäftigt und in der Nacht sind die Gedanken oft schwerer als tagsüber und es dreht sich dann und so. Wissen die eigentlich was für sie gut wäre, Schlafrhythmus technisch, oder ist das manchmal ein großes Aha-Erlebnis?
Die meisten Frauen sorgen sich leider mit der Schlafdauer. Das heißt, sie nehmen an, wenn ich jetzt, oder schauen natürlich viel auf die Uhr, wenn ich jetzt zwischen mit der 3, jetzt schlafe ich wieder nicht ein und prophezeien sich dann dieses Wachverhalten tatsächlich oder konditionieren sich dieses Wachverhalten und legen ganz, ganz viel Druck auf 7, 8, 9 Stunden Schlaf, was man halt auch überall liest. Wichtig ist es aber tatsächlich, die Schlafdauer ist auf Platz 4 für guten Schlaf.
Mhm. Das heißt, ist eins der drei?
Also eins ist die subjektive Schlafqualitätswahrnehmung, zwei ist das richtige Timing und drittens ist die Regelmäßigkeit.
Ah, ja.
Das heißt, je regelmäßiger ich zur selben Zeit einschlafe, desto besser wird meine Schlafqualität. Und ich fühle mich oft nach 5, 6 Stunden erholter und ausgeschlafener als nach 7, 8, 9 Stunden Schlaf.
Das kennt jeder wahrscheinlich.
Das kennt jeder, ja. Genau. Deshalb bitte, also mein großer Wunsch auch, nicht sich so sehr stressen mit der Schlafdauer, dass ich auf 8 Stunden komme, sondern wenn ich in der Nacht aufwache und nicht mehr wieder einschlafen kann, weil vielleicht eben gerade diese Schlaffenster, die ich angesprochen habe, das sind hormonell gesteuert. Und ich kann tatsächlich in einem, also die sind 24 Stunden lang offen zu, mhm, alle 90 Minuten circa. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in einem aufwache um 3 Uhr und da ist vielleicht mein Schlaffenster zu, dann kann ich vermutlich vielleicht eine Stunde nicht gut einschlafen.
Was mache ich dann? Das ist immer so die Frage. Man versucht das vielleicht krampfhaft wieder einzuschlafen. Ich muss gestehen, ich bin so auch ins Podcast hören gekommen vor vielen, vielen Jahren, weil ich dann damit irgendwie auch versucht habe, meine Gedanken einfach woanders hinzuführen und möglicherweise bin ich dann auch dabei eingeschlafen irgendwann einmal. Oder man steht auf und arbeitet was oder man versucht irgendwie krampfhaft doch wieder einzuschlafen. Was soll man tun?
Das ist jetzt von Frau zu Frau wirklich unterschiedlich, weil die eine ist eine Vieldenkerin. Da müssen oder dürfen wir schauen, wie können wir diese vielen Gedanken, vielen vernetzten Gedankengänge in die Ruhe bringen. Die andere sorgt sich sehr viel, weil das Melatonin in der Nacht hoch ist, das mich eben in so eine schlechtere Stimmung versetzt.
Das ist der Grund.
Ja.
Ah, schau. Spannend.
Genau, also okay. Das ist etwas, was mich eher schwerfällig. Viele Frauen berichten, ja, in der Nacht wollte ich mich schon oft scheiden lassen, aber Gott sei Dank kam der Tag wieder.
Und dann war es alles in Ordnung. Du, aber Melatonin ist ja sowas, was man ja eher nimmt, auch mal auf einer Landstreckenreise oder so, um schlafen zu können. Das heißt, man nimmt etwas, um schlafen zu können und das macht einem dann dunkle Gedanken.
Genau. Genau. Ui, okay. Also wichtig ist es für mich eher zu sorgen und zu schauen, was brauche ich denn gerade in meinem Alltag? Mhm. Brauche ich gerade Stimmungsaufheller, dann kann ich hier eher mit Pflanzen supplementieren oder mit Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren, die mir eher gut tun, also die mir eine Stimmung aufhellen und nicht etwas supplementieren wie Melatonin, was vielleicht meine Stimmung sogar noch mehr drückt.
Das habe ich nicht gewusst. Schau. Okay. Genau. Ich habe das natürlich auch versucht, da gibt es auch so Gummibärli-Zeug und was weiß ich, da ist eh relativ wenig drinnen, ja. Glaube ich. Aber in der Verzweiflung versucht man ja dann schon alles quasi. Bis hin natürlich auch, bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige, dass man sagt, jetzt trinke ich ein gutes, schweres Glas Rotwein. Das kann auch helfen, aber du wirst wahrscheinlich sagen, Alkohol nein.
Frauen, Wechseljahre, Alkohol ist ein ganz Schlechte eigenes kommen. Thema, genau. Prinzipiell wirkt natürlich Alkohol, gerade Rotwein, schlafanstoßend. Muss man aber gleich dazu sagen, dass Alkohol leider auch unsere Schlafqualität mindert. Das heißt, der Abbauprozess auch von einem Glas ist oft wirklich beeinflussend auf unsere Schlafqualität. Deshalb eher nicht anzuraten, sondern eher auf Rituale zu schauen, den Feierabend wieder für mich zu nutzen, zu schauen, dass ich vom Handy wegkomme. Das ist
das Blaulicht.
Gar nicht so sehr das Blaulicht, weil die meisten Handys haben mittlerweile Blaulichtfilter drinnen. Mhm. Und man weiß aus Studien, wenn ich jetzt mit einem Handy lesen würde, mit Blaulichtfilter oder ein analoges Buch lese, habe ich hier keine Verzögerung in meiner Einschlafzeit.
Okay.
Das Blaulicht ist nicht mehr so das Thema, sondern eher, was machen denn viele Frauen? Sie recherchieren noch, sind vielleicht sogar noch auf Social-Media-Seiten unterwegs und Social-Media macht etwas mit uns. Es lässt uns ständig im Außen sein und uns vergleichen. Das heißt, wir vergleichen uns ständig mit anderen Frauen. Wie macht das? Wie die lebt das Leben, das Leben, das Leben.
Und ich denke schon wieder.
Genau. Und es gibt so ein schönes Zitat, das nennt sich, der Vergleich ist des Glückes Tod. Mhm. Und das ist ein absoluter Schlafräuber. Mhm. Wenn ich unglücklich bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich undankbar bin für das, was ich in meinem Leben habe, dann kann ich nicht einschlafen.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos? Omnibiotic Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotic Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit dem Handy im Bett liege, und natürlich tue ich das auch. Ja, versuche schon diese Sachen, die auch so schnelle Inputs sind, den Social Media wegzureden. Aber zum Beispiel, ich lese wahnsinnig gern am Abend schon die Zeitung vom nächsten Tag oder so. Die gute Nachricht ist, das kann ich machen.
Genau, das Lesen ist ja für viele eine absolute Entspannung. Das heißt, alles, was mir gut tut und was mich runterfahren lässt, bitte machen. Ja, also auch zum Beispiel Fernschauen im Bett. Wenn jemand gern noch sich berieseln lässt, und dann soll er tatsächlich auch mit dem Fernseher in einem eigenen Schlafraum einschlafen. Mhm. Wichtig ist tatsächlich, je mehr ich lerne, wieder in die Ruhe zu kommen, wieder zu entspannen, und das ist ja aufgrund der hormonellen Umstellung oft das Schwierige, weil ja die Wechseljahre sind im Endeffekt ähnlich wie die Pubertät. In der Pubertät hat man nur schreien dürfen und die Türen clashen, und in den Wechseljahren darf man das als Frau dann plötzlich nimmer. Das heißt, da kommt ja auch noch einmal diese innere Anspannung, diese Unruhe. Viele Frauen beginnen sich da ihr ganzes Leben zu hinterfragen, und diesen Stress, den man da hat, den sich Zeit zu nehmen, gerade am Abend die eigenen Bedürfnisse mal anzuschauen, was brauche ich denn, auch vielleicht eine Dankbarkeitsliste zu machen.
Was aufzuschreiben,
genau. Mhm. Tatsächlich, viele Frauen brauchen das von sich einmal oder einfach irgendwo auch in einer eigenen Audiodatei sich selbst zu sagen und anzuhören. Mhm. Also je nachdem, welche Themen gerade im Leben sind und die mich bewegen, am Abend loszulassen.
Das ist ja gar nicht so einfach.
Das ist wirklich nicht einfach, das braucht Überwindung, gerade für viele Frauen, die sich ihr Leben lang für andere sich gekümmert haben, die Mutter waren, die sich um Eltern gekümmert haben, gearbeitet haben, Haushalt gemacht haben, und plötzlich ist dann diese Phase da, wo nichts mehr so gewohnt ist, nichts mehr so geht, wie es früher, wie es vielleicht noch vor 3-4 Jahren gegangen ist, und sich dann, also die Schönheit verfällt, mehr oder weniger leider aufgrund eben der Abnahme von HGH-Hormonen im Schlaf. Diese Produktionsausschüttung wird mit der Abnahme von Progesteron und Östrogen tatsächlich weniger, auch im Schlaf. Und das merken viele Frauen. Das heißt, hier hadern sie. Dann ist natürlich die sexuelle Unlust manchmal, mit der sie hadern. Also es gibt ganz, ganz viele Baustellen
in der Phase.
Die hier wirklich auch die Schlafqualität ganz stark beeinflussen.
Wenn dann eine Frau zu dir kommt und all das, was du jetzt auch gesagt hast, das habt ihr besprochen, dann geht es an die Umsetzung. Ich nehme ja mal an, das kann man nicht von heute auf morgen umsetzen, so ein bisschen vielleicht auch wie autogenes Training, das muss man ja auch üben, damit man überhaupt da hineinkommt oder so. Was sind dann deine Empfehlungen, was soll man dann machen?
Bei mir ist es ganz wichtig, dass die Frauen einmal zuerst die Analyse haben und wissen, warum haben sie derzeit Schlafprobleme. Und es gibt ja mehr als 44 Schlafstörungen.
44?
Ja, mehr als 44 Schlafstörungen. Die Hälfte sind organisch bedingt, eben wie zum Beispiel die hormonelle Umstellung oder wie zum Beispiel auch die Schlafapnoe, die auch im Bereich Wechseljahre.
Wenn man gut Luft kriegt.
Ich Atemaussetzer, genau, im Schlaf habe.
Wird das auch in den Wechseljahren mehr?
Ja, genau.
Ich dachte, das haben mehr Männer.
Das ist die Gerechtigkeit, also tatsächlich haben es hier, also bei dieser organischen Schlafstörung handelt es sich tatsächlich um eine vorwiegend männliche Schlafstörung, aber natürlich auch viele Frauen, die das auch viele, viele Jahre nicht wissen, dass sie das haben, also unbemerkt. Und wenn ich aber im Gespräch, im Anamnesegespräch draufkomme, das könnte hier auch eventuell sein, dann muss man sie natürlich weiterverweisen zu einem Schlafapnoe-Screening, zu einem Lungenfacharzt zum Beispiel, der das dann wirklich auch diagnostizieren darf.
Das kann ja auch wirklich medizinisch ungut und gefährlich werden.
Solche organischen Schlafstörungen tatsächlich, wenn ich die unbehandelt lasse über viele Jahre, kann es gravierenden Einfluss in Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Diabetes, Demenz, aber natürlich auch Depressionen, Burnouts etc.
Das Schlafen ist eine komplizierte Geschichte.
Genau.
Gibt es eigentlich ein Alter, wo man wirklich gut schläft? So kann man das, also ist das erforscht? Wann ist das?
Also in der Jugend schläft man tatsächlich eigentlich so am besten.
Und die Kinder wollen ja nicht schlafen, die wehren sich ja die ganze Zeit dagegen. Also als Eltern ist man schon vollkommen ermattet irgendwie bei kleinen Kindern und die sind nicht müde und sie wollen nicht schlafen. Also.
Es gibt solche Kinder und solche. Also ich habe auch wirklich viele bereits kennenlernen dürfen, die Superschläfer sind, die es lieben, die auch aber in der Familie das Schlafen vorgelebt bekommen haben, dass Schlaf etwas das Schönste der Welt ist. Ja, wo es wirklich geht, jetzt dürfen wir wieder ins Bett gehen und nichts tun und faulenzen und Schlaf erholt uns, wo Schlaf einfach eine sehr positive Sache ist. Und dann gibt's leider Familien, wo Schlaf natürlich auch oft als Bestrafung eingesetzt wurde. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, musst du jetzt aber schlafen gehen.
Musst du früher schlafen gehen oder du darfst länger aufbleiben.
Genau. Das heißt, Schlaf ist dann oft mit irgendwas Kritischem verbunden und dann wird Schlaf schlecht besetzt. Oder eben natürlich in Familien, wo viel gestritten wurde am Abend oder getrunken wurde oder wo psychische Probleme im Spiel waren, ist Schlaf auch für viele Kinder oder Jugendliche ein ganz schlecht besetztes Thema.
Das heißt, es kann ja auch sein, dass jetzt eine Frau in den Wechseljahren dann so eine schlechte Schlafgeschichte irgendwie einfach schon hat von Kind auf vielleicht miterlebt und dann kommt sie eben zu dir. Wie schnell kann man das dann hinkriegen, dass es besser wird?
Tatsächlich ist beim Schlaf es wirklich oft ein Phänomen, dass wenn einmal Menschen, Frauen wissen, woran es liegt, sie das ganz schnell lösen können.
Schnell lösen können.
Ja. Also ich erlebe leider ganz, ganz oft Menschen, die zu mir kommen, die seit 10, 20, 30, 40 Jahren Schlafprobleme haben und alles tun, um wieder gut zu schlafen. Die von Schlafmitteln über Gadgets, über sogar Schlafroboter aus Japan sich einfliegen haben lassen.
Bitte, was ist das? Was ist ein Schlafroboter?
Schlafroboter, die eben ein wie muss man sich vorstellen, wie ein weicher Roboter, der neben einem liegt, der mit einem atmet, der einen Herzschlag hat, der
wie eine
ein Co-Schläfer, ja genau.
Ein Roboter-Co-Schläfer.
Ja.
Okay, wenn es hilft, ja.
Ja, viele können tatsächlich, Schlaf ist ein sehr individuelles Thema. Manche können zum Beispiel im Alter oder in den Wechseljahren plötzlich nicht mehr neben ihren Männern schlafen, weil die soziale Nähe zu viel ist, auch oft das Schnarchen natürlich. Und bei vielen ist es aber auch so, die brauchen immer jemanden, der neben ihnen. Und die zum Beispiel greifen dann auf so Schlafroboter zurück.
Ich finde schnurrende Katzen sind super zum Einschlafen.
Genau, auch das. Und da muss man dann halt schauen, wie kann ich mir jetzt selber Gutes tun, damit ich eben bei diesem Einschlafen besser zurechtkomme.
Also alle Mittel erlaubt, sagst du?
Mehr alles, was mir gut tut.
Komplett skeptischer Blick. Du hast Schlafmittel erwähnt. Da waren wir noch gar nicht. Das ist natürlich ein ganz spezielles Thema. Ich zum Beispiel möchte das gar nicht nehmen, auch wenn ich weiß, ich habe manchmal Schlafthemen, weil ich da furchtbaren Respekt habe davor. Ist es aber vielleicht trotzdem gut, um irgendwo hinzukommen? Wie gehst du mit diesem Thema um?
Schlafmedikamente dürfen tatsächlich nur Ärzte und Ärztinnen verschreiben. Das heißt, meine Klientinnen kommen ja entweder schon mit Schlafpulvern eingestellt zu mir und haben den Wunsch, ich möchte das eben weghaben, ich möchte mich davon befreien. Schlafmedikamente werden eigentlich nur dann ausgegeben oder sollten nur dann ausgegeben werden, wenn diese Person tatsächlich unter eben dieser Gruppe 3 leidet, mehrmals pro Woche, länger als 3 Monate Schlafprobleme hat und tagsüber ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt, mehr oder weniger. Dann können solche Schlafmittel sicherlich sehr, sehr sinnvoll sein, weil ich nehme ja auch eine Krücke, wenn ich knieoperiert
also
bin.
Also als Krücke sind sie gut, aber die Sorge ist ja auch immer so quasi, einmal genommen brauche ich das dann immer.
Genau, die meisten Klienten kriegen dann natürlich hier dieses zusätzliche Problem, das, was ich vorher kurz erwähnt habe, ist eben, viele machen ja dann alles, um wieder schlafen zu können oder besser schlafen zu können. Und alles, was ich da tue, macht Druck. Und Schlaf braucht genau das Gegenteil, Vertrauen. Und das heißt, alles, was ich jetzt mache, um besser zu schlafen, wirkt vielleicht 2, 3, 4 Mal und plötzlich nicht mehr und dann ist die Sorge noch größer. Oder mein Schlafproblem noch größer.
Das ist immer ein größeres Thema.
Ich habe Klientinnen bei mir sitzen gehabt, die haben den ganzen Tag alles ausgerichtet, um wieder gut zu schlafen.
Wahnsinn.
Und im Endeffekt haben sie eine Panikattacke bekommen, bevor sie in diesen, nur die Schlafzimmertür
gesehen haben. Da wird es dann ein richtiges Thema.
Deshalb ist es eben oft das Phänomen, wenn ich einmal den Druck rausnehme, und das kann man dann nur, indem ich einmal eine Analyse habe, einmal zuerst im Schlafcoaching weiß, an diesen Stellen liegt es. Also es gibt hier organische, vielleicht hormonelle Stelle gerade, die zu 20-30% gerade meine Schlafqualität beeinflusst. Mindset-Thema, aber eben auch vielleicht ein falsches Timing von meinem Schlafwachrhythmus. Also es gibt so mehrere und das muss man zuerst analysieren.
Ein falsches Bett, falsche Matratze, falsche, weiß ich nicht, irgendwie wenig Luft, zu warm, zu kalt, das sind ja auch Faktoren.
Absolut, also auch falsche Schlafbekleidung kann oft ein Faktor sein. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen, auf die man hinschauen darf, um sich einfach auch das Thema Schlaf für sich wieder mit mehr Vertrauen und wieder sich anzufreunden. Wenn ich weiß, okay, ich kann ja das Schlafen selbst nicht verlernen, Gott sei Dank. Und das ist ja auch oft die große Sorge von vielen, dass sie das Schlafen verlernt haben.
Das geht nicht.
Nein, das geht nicht. Wir
Man
können
kann
Schlafen,
das Schlafen
nicht verlernen.
Okay.
Weil ganz einfach, das ist ja kein Verhalten. Wir haben das ja von niemandem beigebracht bekommen, oder? Ein Baby kommt auf die Welt.
Ist wie atmen ein bisschen, oder?
So. Genau. Ja. Wird hingelegt und da steht niemand dabei und zeigt ihm das vor, wie das jetzt geht, das Einschlafen, das Bewusstloswerden, das ist Abschalten. Mhm. Sondern das kann der Mensch. Mhm. Das ist eine Grundkompetenz, wie Sonne und Regen, ist Schlafen und Wachsein, eine Grundkompetenz. Das, was wir oft uns eben dann antrainieren, ist tatsächlich ein Wachproblem. Also, dass wir uns mit gewissen Mustern, Konditionierungen, Ängsten, Unsicherheiten, Überforderungen, Unterforderungen wach halten.
Mhm. Unglaublich, wie viele Faktoren, da ist es ja irrsinnig interessant. Gut, jetzt komme ich zu dir und gehe durch diesen ganzen Prozess und du sagst, es geht dann relativ schnell, dann gehen die Frauen, sagen wir jetzt mal, in den Wechseljahren, die wirklich darunter leiden, dass sie lang überhaupt nicht schlafen können, gerädert sind, nicht leistungsfähig sind, noch dünnhäutiger sind, was auch immer, gehen mit nach diesem Gespräch, so wie du das jetzt geschildert hast, machen das. Wann kommen die dann wieder zu dir oder was ist dann der Check? Weil natürlich, sobald ich jetzt mal den Weg auch zu jemandem wie dir mache, ist es natürlich ein Thema und es soll ja eigentlich kein Thema sein.
Genau. Ich vergleiche das immer gern mit Fitness, weil beim Fitness muss ich ganz viele Stunden absolvieren, um fitter zu werden oder dünner zu werden. Beim Schlaf ist es tatsächlich, je weniger man für guten Schlaf tut, desto besser wird er.
Aber schwierig, oder? Also
das Vertrauen zu finden in sich ist schwierig. Es hat natürlich bei vielen Frauen oft das Selbstwertthema. Und wenn zum Beispiel auch Urängste, dann Grundängste hochhören, da arbeite ich dann mit einem Netzwerk von Lebenssozialberaterinnen, Psychotherapeutinnen zusammen, wo ich dann weiterverweise. Zu mir kommen tatsächlich die meisten Klientinnen nur 2-3 Mal. Mhm. Wichtig ist einmal wirklich die Analyse zu machen, einmal zu verstehen, woran liegt's, damit ich auch dann in die Umsetzung gehen darf. Mhm. Und einmal verstehen kann, ich habe meistens kein Schlafproblem, sondern meistens ein Wachproblem. Wenn es aber ein Schlafproblem gibt, gibt es Gott sei Dank Expertinnen, die mir weiterhelfen können. Wie eben ein Lungenfacharzt bei der Schlafapnoe, wie ein Internist vielleicht bei der hormonellen Einstellung oder Frauenärztin, die mir da helfen kann. Oder eben, was auch oft ist, wenn wir analysieren, die Frau bewegt sich gar nicht.
Bewegung ist natürlich gut.
Genau. Und
körperliche Erschöpfung
genau,
ist auch gut.
Genau.
Also aber zu viel auch nicht.
Genau.
Wenn ich also zu erschöpft bin, ja nicht.
Gibt meistens eine Grundregel, so 3x45 Minuten Ausdauer, kann Wechseljahre, Symptome im Schlaf bis zu 60% lindern. Mhm. Das heißt, wenn ich tatsächlich 3x45 Minuten einfach ein bisschen 3x45 Minuten in Kahlenberg raufgehe, wo der Puls nach oben geht, dann wird das einen positiven Einfluss auf meine Schlafqualität haben.
Also das Bewegen ist ja in dieser Phase besonders wichtig, hören wir auf allen Ebenen, auch fürs Schlafen lernen wir heute.
Genau.
Ja, ganz, ganz wichtig. Jetzt sind diese Wechseljahre so eine Übergangsphase, man weiß ja auch, das vergeht und man findet sich seine Methoden und immer mehr Frauen versuchen auch zu mehr Informationen hier zu verhelfen, wie auch hier in dem Podcast, weil man sich ärgert, dass man die nicht hatte am Anfang und so. Wenn man mit dem Schlafen dann so beschäftigt ist, ist das die heikelste Schlafphase im Leben? Und hat man das dann quasi geschafft, wenn man damit zurechtkommt? Oder wenn man ganz alt wird, wird es nochmal Sachen im Schlafen? Man sagt ja so die senile Bettflucht und Ding. Das ist ja nicht positiv konnotiert, aber vielleicht braucht man einfach nicht mehr so viel Schlaf.
Schlaf ändert sich tatsächlich im Laufe des Lebens. Wir wissen, Babys schlafen am meisten. Die Kinder brauchen meistens auch noch bis circa 12 Jahren einen Mittagsschlaf und 1-2 Stunden.
Bis 12 Jahren? Das
ja.
Macht kein Kind.
Ja.
Okay.
Also so Mittagsschläfchen braucht nicht jedes Kind, aber viele Kinder bräuchten es wirklich tatsächlich noch. Mit der Pubertät wird dann auch der Schlafwachrhythmus verstellt. Also viele Jugendliche, gerade junge Männer, brauchen dann andere Bettgehzeiten, also nicht vor Mitternacht, sondern werden dann Eulen. Das normalisiert sich dann mit 25 und dann hat man so seinen Hauptschlaf so bis 55, 60. Bei Frauen eben mit Beginn, früher auch schon, mit Beginn der Wechseljahre, wird der Schlaf tatsächlich ein wenig oberflächlicher. Der Tiefschlaf wird weniger. Wir verbringen, jeder gesunde Mensch verbringt so circa 15% von seinem gesamten Schlaf mit Tiefschlaf. Das sind mit 43 Jahren so 1,5 Stunden circa. Wenn ich jünger bin, habe ich noch 2-2,5 Stunden Tiefschlaf, weil eben die hormonelle Ausschüttung noch eine andere ist. Ich habe noch mehr Schönheitshormone, die ausgeschüttet und produziert werden, mehr Zellerneuerung, die ausgeschüttet wird im Tiefschlaf. Und das nimmt mit dem Alter ab. Das heißt,
da kann ich tun und machen, was ich will.
Da kann ich leider tun und machen, was ich will. Und so ab 70, 75 beginnt dann auch die Melatoninproduktion natürlich abzusinken. Ich kann dann vielleicht ein bisschen eher einschlafen, brauche unter tags mehr Schlaf, mehr Müdigkeitsanfälle. Das heißt, ich habe da einfach einen mehr fragmentierteren Schlaf. Aber die Schlafdauer selbst bleibt. Mhm. Ja? Nur der Hauptschlaf eben vielleicht, wenn ich früher gewohnt war, um 6 aufzustehen, stehe ich jetzt plötzlich mit 70 dann um 5 oder halb 5
auf. Da wird man wieder ein bisschen zum Baby, oder? Die machen das ja auch so auf Phasen.
Genau,
ja.
Genau.
Das ist ein schöner Kreislauf. Weil du gesagt hast, so Schlafanfälle oder wenn man Schlafbedürfnisse, das ist ja etwas, das man auch kennt, wenn man eine wirklich schlechte Nacht hatte oder gerade in der Phase ist, eben auch mit Wechseljahren, so vielen schlechten Nächten. Und man ist dann so müde und dann denkt man sich, ist das jetzt eigentlich gut, dass ich dem nachgebe, wenn ich kann, zum Beispiel am Nachmittag? Oder mache ich mir damit ein Problem für die Nacht, weil ich nicht mehr genug Müdigkeit habe? Ja. Wie soll ich damit umgehen?
Super Thema. Genau eben nicht machen. Also wenn er maximal 30 Minuten sich wirklich runterzufahren, kurz zu entspannen, auch tagsüber, aber nicht zu schlafen. Weil das ist dann dieser Teufelskreislauf. Wir brauchen 3 Faktoren, damit wir gut einschlafen können. Faktor 1, und das nehmen wir uns dadurch, wir brauchen 100%igen Schlafdruck. Schlafdruck ist etwas Physisches, wird untertags aufgebaut und nach 12 Stunden durchgängiger Wachheit ist der Schlafdruck voll. Mhm. Was passiert, wenn wir jetzt aber um 3-4 Uhr, weil wir so müde sind, wir haben nichts geschlafen oder nur ganz wenig und wollen dann um 3-4 Uhr gehen wir ins Bett und schlafen 2-3 Stunden. Dann wachen wir erst oft geräderter auf und desorientierter als vorher. Wir verstellen unsere gesamte hormonelle Produktion. Das heißt, der Körper braucht einen Tag, bis er sich von diesem Jetlag mehr oder weniger erholt.
Also das durchdrücken und einen Kaffee trinken.
Durchdrücken, einen Kaffee trinken, Pause machen, sich besonders einfach Gutes tun an dem Tag. Ja, ihn auch so sein lassen, lieber einen Spaziergang in der Natur einmal rausgehen oder etwas für sich machen, auch wenn man wütend ist, rausgehen im Wald und schreien, etwas wirklich rauslassen. Eisbaden gehen hilft auch, also um Energie loszuwerden. Das ist auch oft, es gibt ja unterschiedliche Energien, die Frauen halten. Und ganz, ganz oft ist es auch eine physische Komponente. Und wenn ich diese Energie nicht loswerde, kann ich auch nicht gut schlafen. Mhm. Und deshalb boomt zum Beispiel das Eisbaden auch in den letzten Jahren, auch bei Frauen ganz,
das hilft auch, um besser zu schlafen.
Genau, man weiß, dass eben gerade bei 3 Minuten 3 Grad kaltes Wasser, jetzt beginnt ja die Saison an der alten Donau auch wieder.
Da gibt's, ich bewundere das sehr, ich habe es noch nie gemacht.
Genau, und da kann man tatsächlich wirklich feststellen, wie sich die Psyche, aber auch der Körper, also man stärkt das Immunsystem, man stärkt die Schlafqualität, man stärkt aber auch die Ruhe und die Gelassenheit.
Das heißt, du empfiehlst das absolut?
Absolut, ja. Also es gibt Kryokammern, wo man bei 140 Grad, gefühlte 140 Grad, das hat meistens so 90 Grad minus, 3-4 Minuten reingeht. Ich mache das regelmäßig. Es gibt Eisbaden, es gibt, ich selbst mache mit der coolsten Frau Österreichs, mit Sonja Flandorfer, gemeinsam einmal im Jahr in Reichenau an der Rax im Frühjahr ein Retreat, ein 3-tägiges, wo wir Eisbaden und Schlafqualität verbessern. Also auch das gibt's, weil es einfach super zusammenpasst. Und ich kenne ganz viele Frauen, die durchs Eisbaden ihre Schlafprobleme verbessert haben.
Na, vielleicht probiere ich es doch hier gerade. Schauen wir mal. Ein unglaublich spannendes Thema, wie eh alle Themen. Das macht auch noch ganz, ganz viel auf. Ich muss ein bisschen auf die Zeit natürlich auch schauen. Ich habe noch eine Frage gegen Ende schon. Das ist meine ganz subjektive, empirische Beobachtung über meine bald 55 Jahre. Ich habe immer das Gefühl, Männer schlafen einfach besser als Frauen. Stimmt das?
Statistisch gesehen ja, ein wenig. Also gerade bei den Ein- und Durchschlafproblemen ist es eher weiblich bedingt, weil einfach Frauen anders ticken. Also hat viel mit Gehirnaktivität, mit Vernetzung, mit unserem wir denken anders als Männer. Und es hat aber natürlich auch mit den hormonellen Prozessen zu tun. Mhm. Und eben Frauen, wenn sie die Tage haben, schlafen, brauchen mehr Schlaf, schlafen anders. Sie sind auch feinfühliger. Man kennt es ja von vielen Fernsehserien. Wenn ein Einbrecher kommt, wer wird wach?
Die Männer verschlafen es.
Und tatsächlich hat man das 2018, 2019 war das auf der MedUni Wien und Herrn Gerhard Klösch in einer Studie beobachten können, Paarschlaf, also wie ist die Schlafqualität von Männern, wenn sie neben einer Frau schlafen, wie ist die Schlafqualität von Frauen neben Männern, und man hat es tatsächlich, dass Männer viel tiefer und erholsamer neben einer Frau schlafen als Frauen neben Männern. Also Frauen würden von der Schlafqualität her wahrscheinlich besser schlafen, wenn sie alleine schlafen, vor allem im Wechsel oder ab dem Wechsel, weil eben der Schlaf noch einmal sensibler wird und sie leichter weckbarer werden als davor. Und ich rate eben vielen Ehepaaren natürlich auch zu getrennten Schlafzimmern an, wenn es die Beziehung oder die Ehe dadurch verbessert. Lieber glücklich am Frühstückstisch sitzen, als schon in der Nacht ständig in den Streit oder an die Scheidung zu denken. Von dem her eben, es gibt wirklich gravierende Unterschiede zwischen Männern und Frauenschlaf.
Gibt's schon. Ja. Okay, gut. Also dann ist das nicht nur eine subjektive Beobachtung. Zum Schluss frage ich immer alle meine Gesprächspartnerinnen und Partner, ich rede ja hier auch mit Männern, nach einem Menotipp. Du hast uns eh schon so viele Tipps auch gegeben, aber jetzt mal so ein spezieller, kurzer Menotipp. Was wäre das von dir?
Ich rate allen, während den Wechseljahren, wenn sie in der Nacht aufwachen, steht's auf, schaut's, dass ihr grün werdet. Grün ist eine emotionale Grundfarbe in uns, wo wir schauen sollten, dass wir uns auf uns besinnen, das heißt nicht im Bett liegen, und rot werden. Rot sind wir angespannt, wartend, frustriert. Da kann unser Gehirn uns nicht erlauben, abzudrehen. Mhm. Deshalb ist es mein Ratschlag, wirklich aufzustehen nach einer halben Stunde, wenn ich nicht einschlafen kann, auch beim ersten oder beim zweiten wieder einschlafen, und dann wirklich zu schauen, was tut mir gut, was brauche ich, um grün zu werden, was brauche ich, um wieder ruhiger oder gelassener zu werden. Brauche ich vielleicht wirklich jetzt einen kleinen Snack, brauche ich ein Glas Wasser, brauche ich einen kurzen Spaziergang, brauche ich vielleicht, dass ich bügeln tue. Viele Frauen tun auch, da ist kein Problem. Wichtig ist tatsächlich, wenn ich dann wieder beruhigt und grün bin und wieder zurück ins Bett gehe, dass das Schlafzimmer immer für mich ein Ort der Erholung, der Entspannung ist und nicht der Ort des Grübelns, der Anspannung, der Sorge und dass man sich stresst. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass wir uns hier auch dran wieder besinnen, den Schlafraum an höheren Stellenwert zu geben.
Mir fällt gerade ein, ganz witzig, habe ich eigentlich schon wieder vergessen, ich glaube, es war letztes Jahr im Dezember, habe ich wieder mal nicht so schlafen können, alter Job ging zu Ende, neues, alles Ding und was mache ich? Und ich konnte nicht schlafen und ich bin aufgestanden und ich habe das Konzept für diesen Podcast geschrieben, mitten in der Nacht. Irgendwie, man kann ja produktiv sein.
Ganz genau.
Liebe Melanie, großartig, vielen Dank. Ja, da kann man noch ganz viel weiterreden, wer weiß, kommst noch einmal. In den Shownotes findet man natürlich auch deine Homepage. Wie gesagt, du machst Einzelcoaching, arbeitest auch mit Firmen, auch total interessant. Ja, Schlafen ist ein richtig, richtig wichtiges Thema und gerade eben in dieser Phase der Wechseljahre. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist eine gefragte Frau, hingezischt auch herum. Man kann dich auch bei Veranstaltungen hören oder Vorträge hältst und dich dafür buchen. Ich habe viel mitgenommen und ich werde beruhigt am Abend essen und meine Zeitung am Handy lesen und nicht denken, ich tue mir was Schlechtes, zum Beispiel. Vielen lieben Dank. Ja, und danke euch, dass ihr dabei wart. Vielleicht ist es ja bei euch gerade 3 in der Früh und ihr könnt jetzt grün werden und wieder einschlafen oder so, zum Beispiel. Ja, ich habe noch viele spannende Themen. Alle 14 Tage, wie immer, gibt es den Podcast. Wenn er euch gefällt, sagt ihn gerne weiter, postet, liked ihn, abonniert ihn. Schreibt mir aber auch vielleicht, wenn ihr ein Thema hättet, wo ihr das Gefühl hättet, da würdet ihr gerne drüber reden oder eine konkrete Frage. Das geht auch ganz einfach über meine Homepage, die findet ihr auch in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal.
Und gute Nacht.
Und gute Nacht, genau.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.